Lasst uns bitte jetzt unsere Bibeln aufschlagen, dann lesen wir ein Einleitungswort aus 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10. 1. Samuel 3, ab dem ersten Vers. Zu der Zeit, als Samuel, der Junge, unter Eli dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten, und Visionen kamen kaum vor. Zu jener Zeit geschah es, dass Eli an seinem Ort lag, und seine Augen hatten angefangen, dunkel zu werden, so dass er nicht sehen konnte, und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Samuel aber hatte sich im Tempel des Herrn hingelegt, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er antwortete, sieh, hier bin ich, und rief zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sagte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Soweit auch das Einleitungswort. Wenn wir uns jetzt auch Zeit zum Gebet nehmen, so lasst uns dem Rat Elis folgen, den der Samuel gegeben hat. Ja? Rede, Herr, dein Knecht hört. Lasst uns hinknien und wir sind frei zum Gebet. Wir hören nun das Wort durch Bruder Kowalski. Bitte schön.
Es ist schön, hier zu sein, Gemeinschaft zu haben miteinander. Gott hat auch schönes Wetter gegeben und heute, als ich so draußen in der Sonne stand, dachte ich, eigentlich könnte man ja die Schüler alle raustragen und sich schön in der Sonne hinsetzen. Wäre auch angenehm, aber da wird man vielleicht doch ein bisschen mehr abgelenkt. Und das Thema heißt, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Da möchte ich mal von euch wissen, welche Männer oder Frauen fallen euch dann mal so aus dem Stegreif ein, die euch vielleicht so beim Lesen der Heiligen Schrift wichtig, groß geworden sind, an die man vielleicht öfters denkt. Abraham, Daniel, Josua, ja, Josef auch, den Propheten vielleicht. Ja, Samuel, ja, von den niedergeschriebenen Büchern möchte ich da vielleicht nur einen oder zwei, Jeremia, Jeremia, vor Jeremia gibt es auch noch ein schönes Buch, bitte, Elisa, Jesaja, da bleiben wir jetzt stehen, ja. Und dann nehmen wir mal Jesaja 8, Vers 18. Da sagt Jesaja so, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, zum Zeichen und Wunder in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Und wenn wir nun auch diese Tage hier zusammen sind, wünschte ich, dass uns diese Tage zum Segen und zur Hilfe werden, möchten. Paulus schreibt an die Korinther, er möchte ihnen ein Gehilfe zur Freude werden. Das möchten wir auch, indem wir hier die Stunden halten und zusammen sind. Und wenn wir jetzt Jesaja nehmen, dann können wir wirklich sagen, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, von Gott ja auserwählt. Nun haben wir aber über den Propheten recht wenig Informationen, aber vielleicht zwei Fragen: War er verheiratet? Ja. Hatte er Kinder? Bitte? Steht ja hier, haben wir ja gelesen. Und wie viel? Weiß das vielleicht jemand? Aber ist auch nicht so. Bitte?
Mindestens zwei.
Na, du bist ja sehr gut. So habe ich es auch gelesen. Also mindestens zwei. Einer hieß Sea Jasub, das lesen wir in Kapitel 7, Vers 3. Und da haben wir keine Erklärung. Ich habe mal nachgelesen, was dieser Name heißt. Der heißt so viel, ein Rest wird sich bekehren. Also da waren manchmal auch die Namen entsprechend dem, was Gott dem Volke Israel mitteilen wollte. Ein Rest wird sich noch bekehren. Und der zweite Sohn, Jesaja 8, Vers 3, das ist ja jetzt hier so gleich in Deutsch niedergeschrieben, raube bald, eile Beute, denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Ausbeute Samarias weggenommen werden durch den König von Assyrien. Oder also auch hier eine Namensgebung in Verbindung mit der Prophezeiung, was über das Volk Gottes kommen sollte. Nun, für die Erziehung sind beide zuständig, Vater und Mutter. Und wo die Großeltern in der Nähe der jungen Familie sind, schließe ich die Großeltern mit ein. Und irgendwann werden wir Eltern und auch die Kinder vor Gott stehen. Und lesen wir Offenbarung 11, Vers 1, da heißt es, der Tempel wird gemessen. Das heißt also, die Anbeter, die da Gott dienen, nicht der Vorhof, nicht die Unerlösten, sondern die Erlösten, die werden nach dem Maßstab oder Standard Gottes gemessen werden. Und dazu zählen auch alle gläubigen Eltern. Bekehrten Eltern, haben sie ihre Pflicht vor dem Herrn erfüllt in jeder Hinsicht oder nicht? Und dann wird es sich auch einmal zeigen am jüngsten Gericht, ob die Kinder mit den Eltern beim Herrn sein werden. Also meine Überschrift lautet, siehe, hier bin ich und die Kinder. Jetzt haben wir hier den Propheten Jesaja, von Gott berufen, und da sagt jetzt der Prophet, siehe, also dieses Wort siehe ist auch eine Aufforderung, dass man wohin schauen soll. Und der Herr ist es ja, der uns alle Zeit sieht. Er sieht auch unser Bemühen als Eltern oder als Großeltern, wie wir uns den Kindern gegenüber oder Enkelkindern gegenüber verhalten. Und wir wissen auch, vor Gott ist kein Tag oder Augenblick verborgen. Und da will ich schon einmal fragen, kümmerst du dich um dein Kind, die ihr Kinder habt, so wie Gott es erwartet? Oder geht man anderen Zeitvertreib nach und vernachlässigt in gewisser Weise, vielleicht auch nur ein bisschen, die christliche Erziehung? Wenn wir im Alten Bund lesen, dann heißt es, wenn du unterwegs bist mit den Kindern, dann unterrichte sie, und bist du auf der Reise oder zu Hause. Also ganz eindringlich hingewiesen, bringe den Kindern so viel göttliche Worte oder das göttliche Gesetz bei, wie du kannst und wo du nur kannst? Oder bist du nachlässig im Belehren, in der biblischen Unterweisung, im Gebet mit den Kindern? Siehe, hier bin ich, so sagt der Prophet. Und ich glaube, das konnte er aus ganz aufrichtigem Herzen vor Gott sagen. Er war, wenn wir das so lesen, bis zum 8. Kapitel, immer wieder Gott gehorsam, auch sein ganzes Leben lang hindurch. Um die eigenen Kinder zu Gott zu führen, müssen ja die Eltern Erlösung besitzen, ein reines Herz besitzen. Und wir wissen ja auch von dem 6. Kapitel, wo auch hier Jesaja jetzt hier von Gott berufen wurde und auch in den Dienst hineingestellt wurde, und er ja auch wusste, was er zu tun hatte vor Gott. Und da ist ja die Frage, wie wir auch eigentlich schon in der Einleitung hörten, hast du, oder wo ist dein Standpunkt vor Gott? Hast du wirklich ein klares Zeugnis auch vor Gott, dass zwischen dir und dem Gott alles in Ordnung ist? Hier bin ich, so sagt Jesaja. Eltern haben als erstes ja auch die Pflicht, dem Worte Gottes gehorsam zu sein, und Jesaja war es. Er war seinem Gott gehorsam, und wir hörten auch schon von Abraham, als diese große Forderung Gottes kam, gehe hin und opfere deinen Sohn, da war jetzt kein Fragen, mein Gott, wieso und warum, was jetzt? Ich habe so lange gewartet und jetzt sagst du, gehe hin und opfere ihn. Nein, er traf Vorbereitungen und er ging. Er war bereit, sein Liebstes zu opfern, und das sollten wir auch immer wieder sein. Oder Samuel, wir hörten es in der Vorlesung, als er gerufen wurde durch Gott, sprang aus dem Bett, eilte zu dem Hohenpriester da und sagt, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber diese Spontanität, die kommt da nicht von alleine bei einem Kind, diese augenblickliche Gehorsam. Da ist viel Arbeit, viel Gebet nötig, um das Kind dahin zu bringen, dass es eilt, wenn es gerufen wird. Vielleicht schlage ich es doch nochmal auf, 1. Samuel 3, diese Worte, die wir da auch haben, als er gerufen wurde. Und dann heißt es, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Eben diese Eile, keine Verzögerung. Ich habe es ja schon manchmal erwähnt, also die Entwöhnung von der Mutter, die Stillzeit, die war damals immer so in den Jahren vom 3. bis zum 5. Lebensjahr zu Ende, und dann wurde dieser Samuel abgegeben. Und die Mutter, die traf ihn dann nur noch wahrscheinlich einmal im Jahr, aber da war der Grundstein gelegt. Und es soll auch mal ein Katholik gesagt haben, gibt uns die Kinder die ersten 5 Jahre und sie bleiben immer bei uns. Also dass die erste Zeit, die ist so von Bedeutung, so wichtig, auch in der Erziehung, man sollte es nicht unterschätzen. Hier bin ich in den Gebetsstunden, hier bin ich und meine Kinder. Hier bin ich in der Gemeinschaft vor dir. Sind aber da nicht manche Eltern zu gleichgültig, und was sehen dann die Kinder? Ich weiß, es ist manchmal recht anstrengend, auch mit Kindern zur Gebetsstunde zu gehen. Und wenn wir Gebetsstunde haben, also meistens so von 7 bis 8 oder kurz nach 8, dass es auch nicht zu lange ist. Aber ich meine, meine Frau ist auch früher, als die Kinder kleiner waren, wenn man mehrere hat, dann ist mal eins krank und das andere, weiß ich, ist müde oder muss zur Schule. Das passte nicht immer, dass sie jetzt alle mitkamen. Und ich bin dann auch manchmal alleine zur Bibelstunde gegangen. Aber soweit es möglich ist, oder nachher, wenn die anderen Kinder älter sind, dann können die älteren Kinder ruhig mit dem Vater mitgehen. Siehe, hier bin ich und meine Kinder. Dass sie auch wissen, hier ist Gottesdienst, hier versammelt sich das Volk, eben diese Gewohnheit. Wir lesen auch von Christus und er ging nach seiner Gewohnheit immer wieder zur Synagoge. Und das sollte den Kindern doch auch früher beigebracht werden. Hier bin ich, beständig in der Treue. Ich hoffe und vertraue Gott. Hier bin ich und begehre das verborgene Leben mit Gott. Wie ist das, wenn die Kinder zu Hause rumlaufen und treffen sie, jetzt spreche ich speziell die Mütter, weil sie ja tagsüber zu Hause sind, dich auch dann und wann mal ganz alleine mit Gott dort beten, betend an, wie du ernst mit Gott ringst oder betest und auch besonders für die Kinder betest. Ich glaube, das müsste hier auch Eindruck hinterlassen. Ein 3-5-jähriges Kind sieht, ach, Mama betet und pflegt Gemeinschaft mit Gott. Eltern, sie müssen ein Vorbild sein. Und wenn wir aus dem 1. Samuel 12 lesen, jetzt haben wir den alten Samuel vor uns im 12. Kapitel, als er sein Richteramt feierlich niederlegt, dann lesen wir die Verse 3 bis 5. Vielleicht liest das mal jemand laut aus der Mitte, aus dem 1. Samuel 12, die Verse 3 bis 5. Jetzt haben wir so eine große Zeitspanne. Mir fällt es jetzt ein, aber ich habe nicht daran gedacht, das zu Hause mal nachzusehen, wie alt Samuel jetzt war. Und dann sehen wir hier den 5-jährigen Samuel. Sagen wir mal, er war vielleicht 70 Jahre, spannt sich der Bogen über Jahrzehnte hinweg. Und wie Samuel in seiner Kindheit sagte, siehe, hier bin ich, so sagte er auch im hohen Alter, siehe, hier bin ich. Und Gott oder ihr Mitbürger Israels, ihr könnt alle sagen, ich habe das nicht getan, ich habe nicht Geschenke angenommen, um auch hier falsch zu richten, ich habe keine Gewalt, kein Unrecht getan und darüber seid ihr alle Zeugen und das Volk bestätigt jetzt klar und deutlich, ja, Zeugen sollen sie sein. Und wie herrlich wird es sein, sage ich mal, wenn auch junge Leute in die Ehe treten, die Jahrzehnte fließen dahin und ihr am Ende des Lebens genauso zeugen könntet, zurückblicken könntet wie der alte Samuel und sagen, so ist mein Leben gewesen. Gott, siehe, hier bin ich. Ich habe mein Bestes getan in jeder Beziehung. Jetzt schaue du an und stehe rein und klar vor dir. Da ist nichts, was mich jetzt da anklagen oder verklagen könnte. Und die Mitmenschen, Mitgeschwister können auch nicht Klage wider mich erheben, weil ich eben rein bin vor dir. Siehe, hier bin ich. Gott, du bist der Zeuge. Hier bin ich, nicht irgendwo, wo Gott dich nicht haben will. Und wenn Vater oder Mutter vor Gott nicht richtig stehen, ja, was ist dann? Kann Vater oder Mutter dann auch noch sagen, Gott siehe, hier bin ich? Oder was muss Gott dann sagen und was wird Gott dann sagen? Ich glaube, dann wird es ganz anders lauten, dann wird Gott rufen, wie er das erste Menschenpaar rief: Adam, wo bist du? Also dann kann man nicht mehr sagen, hier bin ich, sondern dann wird Gott rufen, wo bist du? Du bist nicht mehr da, wo du einmal standest. Vielleicht sitzt du auch zu oft vor dem PC oder schaust vielleicht auch gerne Fernsehen, Filme an, wo du doch empfindest, eigentlich Zeit, ich sollte mit den Kindern Andacht machen, und man schiebt das dann hinaus. Ja, und dann stellt man fest, ach, die Kinder quengeln schon, sind müde, keine Zeit mehr zur Andacht zu machen. Wir beten nur noch kurz und dann ab ins Bett. Nur so mal als Beispiel. Da ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen. Für andere Dinge hat man oft so viel Zeit, aber wie ist es mit der Zeit für die Abendandacht zum Gebet? Da fehlt dann manchmal die Zeit, und das ist auch eine Sache der Planung, dass wir das auch immer berücksichtigen. Kinder werden abends müde, dass man vielleicht auch daran denkt, mal die Abendandacht ein bisschen eher zu machen mit den Kindern, bevor sie vielleicht sitzend einschlafen, nur so mal als Hinweis. Aber wenn manche Dinge nicht so gehandhabt werden oder man selbst nicht recht vor Gott steht, dann ist die Frage, wo stehst du? Die Standortfrage. Oder wandelst du noch im Licht des Herrn? Liebst du den Herrn Jesus wirklich über alles? Das hörten wir vorhin schon. Und jetzt weiter. Hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Der Psalmist sagt, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und dann heißt es auch, nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Jesaja 66, das ist ein Hinweis auf die Gemeinde, auf die geistlichen Kinder. Das wollen wir aber jetzt verbinden. Wie herrlich und wie schön ist es doch, wenn wir auch sehen, wie unsere Kinder angesprochen werden, wenn sie heranwachsen, sich auch zu Gott bekehren und auch in die Nachfolge des Herrn treten. Ich habe angefangen, eine Biografie zu lesen von der Susanna Spurgeon. Die haben Zwillinge gekriegt und dann nachher ließen sie sich auch taufen. Und dann wird so allgemein gesagt, dass es, oder sogar ein, oder haben sogar beide Söhne gesagt, ein wesentlicher Beitrag, dass wir Gott folgen, ist die gute Belehrung unserer Mutter, die uns sozusagen in den Wegen Gottes erzogen hat. Welch ein Zeugnis. Aber ich sagte ja, Vater und Mutter, beide sind ja für die Erziehung zuständig. Aber da stellt es sich dann irgendwann mal nach, sag ich mal, 20 Jahren so heraus, nachdem das erste Kind geboren wurde vielleicht, welches Zeugnis jetzt die Kinder über euch Eltern geben werden. Und ich fand es mal gut, ich war in einer Gemeinde und da hat ein Bruder die Bibelstunde gehalten und dann sagt er, wenn ein Elternteil zu träge ist, die Abendandacht zu halten, dann sollte der andere Elternteil das praktizieren. Aber gemacht werden sollte es, das sage ich jetzt mit meinen Worten, sollte es doch auf jeden Fall. Und manchmal sind da auch nicht die Dinge so, wie sie sein sollten. Aber geliebtem Herrn, die Zeit eilt sehr dahin. Und wer Kinder zu erziehen hat, der trägt eine große Verantwortung. Und wir wollen diese Verantwortung nicht unterschätzen. Und wenn wir Jesaja aufschlagen, dann müssen wir feststellen, die Gottlosigkeit zu der Zeit des Jesajas war wie? Groß oder klein? Die war groß. Wir brauchen nur mal den nächsten Vers nehmen. Jesaja 8, Vers 19. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsstet die Wahrsager und Zeichendeuter fragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott fragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Und dann wird noch im dritten Kapitel, Vers 9, Israel mit Gomorra verglichen. Also Jesaja 3, Vers 9, ihres Wesens haben sie kein Hehl und rühmen ihre Sünde wie die zu Sodom und verbergen sie nicht. Weh ihre Seele, denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück. Also die Zeit war gottlos um ihn herum gewesen. Und doch will ich wieder daran erinnern, Jesaja konnte sagen, hier bin ich und meine Kinder, trotz dieser bösen, argen Zeit. Auch in unserem Land greift die Gottlosigkeit um sich wie damals. Da waren Totenbeschwörer, Wahrsager, Okkultismus. Satan versucht ja immer wieder, diese katastrophalen Folgen der Sünde einfach zu verharmlosen. Und wir wachsen auch so auf, werden älter, kriegen mit, wie sich das Ganze oder die Gottesfurcht immer weniger wird und sie auch in den Großkirchen immer schlechter wird, die Gottesfurcht abnimmt, die Gottesentfremdung greift rasant um sich. Ich denke auch nur an die jetzt gesetzlich verankerte gleichgeschlechtliche Ehe. Auch das, der Okkultismus, da habe ich mal hier was niedergeschrieben. Ein Führer der Satanisten rühmte, dass seit der Herausgabe der Bücher von Harry Potter die Mitgliedschaft der Satanisten um 20 Millionen Jungen und Mädchen größer geworden sei. Nun, ob die Zahl stimmt, vielleicht auch übertrieben, sei es dahingestellt. Aber die Gottlosigkeit greift um sich und solche Bücher und Sachen sollte man nicht im Haus haben, dafür wo sollte man sich auch hüten. Aber trotz der Gottlosigkeit sagt doch Jesaja, mein Gott, hier bin ich. Auch meine Kinder dazu. Es ist wichtig, dass man die Kinder auf Gebetshänden trägt. Unerlöste Kinder haben keine Eltern, oder anders gesagt, manche Familien oder manche Kinder haben keine Eltern, die für sie beten. Aber christliche Familien haben doch Eltern, die für ihre Kinder beten. Und ein Bruder Ramming, der auch Prediger war, der hat mal so gesagt, es wird kaum einen Menschen geben, der errettet wird, für den nicht jemand gebetet hat. Und ich glaube, das liegt jedem christlichen Elternpaar am Herzen, für die Kinder zu beten oder auch zu fasten und zu beten. Weil es ihnen doch sehr am Herzen liegt, mein Gott, das sind meine Kinder. Errette sie, lass sie nicht verloren gehen und hilf mir, mein Bestes zu tun in jedem Bereich der Erziehung. Und darauf ist zu achten, auf die Erziehung. Bestehe auch auf Ausführung der gegebenen Anordnung. Es scheint ja so, als wenn Kinder immer mehr ihren Willen durchzusetzen vermögen. Und wenn ich höre, wie es dann in der Grundschule zugeht, dass da eine Lehrerin nach 3 Tagen heiser ist, weil sie da ja immer sich gegen den Lärmpegel behaupten muss, dann denke ich manchmal, das kann es doch wohl nicht geben, solch eine Unordnung in der Schulklasse. Der eine legt sich hin oder was weiß ich, der andere geht da rum und überhaupt keine Ordnung während der Schulstunden. Kinder sollen Selbstständigkeit lernen, aber wenn da vielleicht schon ein 12-jähriges Kind sich nichts mehr sagen lässt oder raten lässt, das ist nicht biblisch. Manche Kinder haben ja immer etwas zu widersprechen und werden bald zum Widerspruch in sich selbst. Nur dann ist doch die Frage, wie wird so ein Kind später überhaupt im Leben klarkommen? Nehmen wir mal erst, man sagt ja manchmal, Einzelkinder sind verwöhnt, das muss aber nicht sein. Aber hier ist ein verwöhntes Kind und später wächst es heran, heiratet und da ist auch ein verwöhntes Kind. Das Mädchen. Und nun heiraten die beide. Und es ging immer jahrelang, so wie das Kind wollte. Ob das so gut geht nachher in der Ehe oder wird es da viel Reibereien geben? Eben, weil jeder so nach Strich und Faden verwöhnt worden ist. Wir haben da ja ein gutes Vorbild. Lukas 2, Vers 51. Von dem Herrn Jesus selbst, und das sollte auch immer wieder Anleitung sein für die Erziehung. Da braucht man gar nicht viel, wie soll ich sagen, manchmal Bücher lesen oder so, hier heißt es. Und er ging, der zwölfjährige Jesus ja damals, er ging mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Also er war ihnen gehorsam, und das schließt sich ja dann oder gilt ja dann für die Zeit, bis er in seinen Dienst trat, bis zum 30. Lebensjahr. Für mich persönlich ist doch immer wieder die Erziehung der Kinder sehr von Bedeutung. Und ihr mögt mir jetzt zustimmen oder nicht, aber der Zustand der Gemeinden in den kommenden Jahren ist auch bedingt abhängig von der Erziehung der Kinder. Glaubt ihr das? Ich glaube schon. Da ist viel dran. Ich kann nur mit Nachdruck immer wieder darauf hinweisen, dass auch Kinder so ab dem 3. Lebensjahr doch schon so eine Stunde oder diese Stunde im Gottesdienst durchhält. Stunde jetzt keine Zeitstunde, wenn sie auch anderthalb Stunden dauert oder noch mehr. Es war bei unseren Kindern so, und ich weiß, es klappt auch jetzt noch bei anderen so. Und wenn aber noch Kinder mit 4 oder 5 Jahren während des Gottesdienstes rumlaufen oder im Kinderzimmer spielen, Geschwister, ich empfinde es auch zu sagen, das meine ich, ist nicht in Ordnung vor Gott. Vielleicht habt ihr auch schon mal Gelegenheit, in einer Großkirche bei einer Beerdigung beizuwohnen oder so. Gibt es da sowas auch? Da werdet ihr das nicht feststellen, dass da ein Kinderzimmer ist, wo die Kinder da nicht lernen, stille zu sitzen. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, wie ist es zu Hause? Und das Kinderzimmer im Haus Gottes ist da im Haus Gottes und sollte nicht in dem Sinne wie ein Spielzimmer angesehen werden. Das ist es nicht. Es ist ein Raum, in dem die Kinder die Achtung vor dem Gottesdienst lernen sollten. Das sollte dem Kind auch bewusst werden. Auch die Enkel, wenn sie da sind oder der Gottesdienst zu Ende ist und sie fangen an rumzulaufen, naja, so ein zweijähriges Kind, das ein bisschen rennt, kann es ja laufen. Aber wenn es da zu bunt wird und sie da fangen spielen, auch als Opa sage ich, Kinder, hört auf, hier rumzurennen oder fangen zu spielen. Das ist nicht das Haus Gottes, wo sowas stattfinden sollte. Also überhaupt, dass man doch weiß, hier ist die Anbetungsstätte Gottes. Hier ist auch nicht der Ort zu frühstücken, weil man zu spät aufgestanden ist. Paulus sagt, habt ihr nicht Häuser, da ihr essen und trinken könnt? Und dass sie vielleicht am anderen Erdgeschoss wo sind und sich unterhalten. Das ist die Aufgabe der Eltern. Die Großeltern sollten auch darauf achten, wenn sie die Kinder aufpassen. Und ich empfinde es auch immer wieder als Aufgabe, als Prediger darauf hinzuweisen, auch bei uns in der Gemeinde, dass doch die Ehrfurcht vor Gott von Kindheit an anerzogen wird. Und man weiß, ich bin jetzt nicht irgendwo, ich bin hier in der Anbetungsstätte Gottes. Und wer vielleicht meint, man helfe den Kindern, den Gottesdienst lieb zu gewinnen, wenn sie nicht stille sitzen brauchen und man ihnen viel Freiheit lässt zum Rumlaufen, ich bin der Meinung, der irrt sich. Und er denkt, wieso, das ist doch immer gewesen. Nachher ist es 8 oder 10 Jahre, das Kind, und meint, ja, warum soll ich dann die ganze 90 Minuten da stille sitzen? Nach der Gewohnheit gehe ich mal zwischendurch raus. Eben die Gewohnheit. Und wenn auch wir in der Heiligen Schrift Lesen, von den Gewohnheiten, immer in der Synagoge zu gehen. Man kann den Kindern das sehr wohl gut beibringen. Und ich befürchte, wenn man zu nachlässig ist, die Eltern werden ihre Früchte ernten. Wenn das Kind älter ist, 15, 16, dass man da eben diesen Respekt vor dem Gottesdienst nicht so hat, wie man ihn hätte haben sollen. Und ich erinnere mich, dass auch Bruder Sonnenberg in einer Predigt mal den Bruder Ernst Krebs, Friedrich Krebs erwähnte, der hatte ja 3 Kinder. Dann sagt er, die sitzen im Gottesdienst immer wie eine 1. Die Erziehung. Geschwister, das ist wichtig, dass man die Kinder auch darauf hinweist. Manche mögen sich ja auf die moderne Pädagogik berufen und den Kindern sehr viel Freiheit lassen. Aber Geschwister, für uns ist die Bibel ausschlaggebend. Manche Ratschläge sind gut, vielleicht auch von Pädagogen, aber vielleicht können die Pädagogen die besten Ratschläge geben, die nie Kinder gehabt haben. Ist das so? Die wissen es ja am besten, wie man die Kinder erziehen soll. Nur die eigenen, die kriegen sie dann nicht in den Griff. Also die Kinder müssen lernen, dass auch Eltern das letzte Wort haben und nicht sie. Und lesen wir im 1. Samuel 2 und 3, und ich würde euch mal bitten, liest das mal zu Hause, betend, nicht jetzt, dann wird Gott doch zeigen, wohin es kommt, wenn man kein Rückgrat in der Erziehung der Kinder hat. Eli wusste wohl, dass seine Söhne da nicht richtig handeln und mit dem Opfer nicht richtig umgehen. Aber er hat nur gesagt, nicht meine Kinder. Aber was war seine Aufgabe? Seine Aufgabe war es gewesen, so entweder ihr stellt das ab oder ihr könnt gehen. Ihr seid nicht mehr tauglich für das Werk hier am Tempel oder für die Arbeit am Tempel. Und da sehen wir dann auch, dass es doch das von Gott von uns mehr fordert. Ich lese im 1. Samuel 2 mal Vers 30. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe geredet, dein Haus und deines Vaters Haus sollten wandeln vor mir ewiglich. Aber nun spricht der Herr, es sei fern von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Das zeigt uns, eine gute Erziehung ehrt und verherrlicht Gott. Und eine schlechte Erziehung verehrt Gott nicht. Und das möchte aber Gott haben. Und wenn wir auch in den Sprüchen lesen, da haben wir so viele Anleitungen. Da heißt es zum Beispiel auf einer Stelle, wie man den Knaben von Anfang an oder von Kindheit an gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt ist. Eben das, was ich schon vorher gesagt habe. Und ich meine, es ist immer wichtig, dass die Kinder auch lernen, dass jeder Ungehorsam seine Konsequenzen hat. Konsequenz heißt ja Folge oder Auswirkung, ein Nein ist Nein. Und dass man als Eltern, soweit es möglich ist, man gibt ja auch manchmal nach. Ich will ja nicht sagen, dass man immer stur Nein sagt und dabei bleibt, sondern wir Eltern lernen ja auch dazu. Nachher erwägen wir mal, was die Kinder da so zu sagen haben und denken auch darüber nach. Und ja, wie ein Vater barmherzig ist, so ändern wir unsere Meinung auch manchmal in der Erziehung und vergeben dem Kind den Ungehorsam und sagen, na gut, aber sollst wissen, das war nicht recht. Und das rechte Urteil wäre jetzt meinetwegen dem Kind nicht nachzugeben, aber Gottes Wort lehrt Barmherzigkeit und so wollen wir jetzt auch das sein lassen und vergessen und ja, entsprechend vielleicht dem Wunsch des Kindes. Aber das Kind muss auch wissen, dass ein Nein, Nein ist, denn sonst, woher soll der Mensch mal lernen, dass auch ein Ungehorsam eine Konsequenz hat, eine Folge oder Auswirkung. Da habe ich gehört, da war ein, Deutsch-Türke oder Türke, der ist auf Abwägen geraten, so sagte man mir, und kam ins Gefängnis. Dann wurde er vernünftig und auch wohl ein brauchbarer Mensch der Gesellschaft, der hat dann gesagt, also hier in den Gefängnissen ist es viel zu mild, sagt er, es müsste viel strenger sein, damit die Menschen eben auch ja, dazu lernen. Ich war 2015 mal am Kölner Dom und die Gegend und heute, als ich dann jetzt auch gestern mit dem Zug anreiste, hatte ich Zeit und bin ich da ein bisschen rumgelaufen und wo da diese Übergriffe waren, Silvester 2015, sehe ich da ein großes Wohnmobil stehen, Polizei steht da drauf oder auch nachher habe ich mit einem gesprochen, er war vom Ordnungsamt, also war Polizei und Ordnungsamt zusammen. Ja, sage ich, was ist jetzt hier? Steht ihr jetzt, oder seit wann steht ihr hier? Ja, sagt er, seit Silvester 2015. Und dann sprach ich mit ihm, sage ich, dieses Katz-und-Maus-Spiel, damit er, was die Polizei da macht, weil das habe ich jetzt auch vor kurzem gelesen, klauen zwei was, ich glaube, es waren zwei Personen. Ja, die Polizei ergreift sie, der Richter sagt, aha, hat einen festen Wohnsitz freigelassen, die gehen ins nächste Geschäft und klauen wieder zwei Laptops. Dann denke ich, was kann es dann sein? Naja, sagt er, dieser Ordnungsbeamte, das sind ja nicht die Polizisten schuld. Nein, sage ich, aber die ganzen Richter, die sollten mal renoviert werden. Und dann sagte er zu mir, es wurde eine Umfrage gemacht, dass die nachfolgende Generationen an Richter, das auch schon, sagt man, strenger sieht. Sagt er, diese ganze Generation der 68er Jahre, die urteilen auch so lasch. So, und deshalb nimmt, sag ich mal, die Gottlosigkeit auch zu. Und er meint, dass die nachfolgende Richtergeneration das doch wohl vorhat, strenger zu handhaben. Ich will nur auch hier zeigen, der Mensch muss lernen, dass jeder Ungehorsam auch seine Folgen hat. Nun aber weiter zu Jesaja 8, Vers 18. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat zum Zeichen und Wundern Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Nach der Elberfelder Übersetzung heißt, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Damit schließt Jesaja sich ein und auch eben seine Kinder. Und Kinder Gottes sind eben in dieser Welt zu einem Zeichen gesetzt, dass sie auch leuchten sollen. Da habe ich auch mal eine Predigt gehört von einem Bruder, der dann auch so einen Fall berichtete, wo man sehr verzogene Kinder hatte und die wurden dann eingeladen, haben, ich sag's mal so ein bisschen übertrieben, die haben die Wohnung der Gastgeber fast auf den Kopf gestellt und die Gastgeber waren froh, dass die Gäste wieder gingen und dann hat er das so ein bisschen geschildert und auch so klargestellt oder darauf hingewiesen, wie wichtig doch es auch ist, wenn die Kinder erzogen sind. Und wenn man auch mehrere Kinder hat wie wir und dann ja auch da oder dort bei Geschwistern waren, dass man sich nicht schämen braucht. So, jetzt fahre ich wieder weg, da ist das kaputt gegangen, da haben sie die Tischdecke runtergerissen und so weiter. Dass die auch wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie wo zu Gast sind. Und von Christus heißt es ja im Lukas 2, Vers 34 und das Vers 34 in Lukas 2. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und auferstehen viel an Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Wir kennen ja auch Verkehrszeichen, die werden so aufgestellt, dass man sie sieht und nicht übersieht. Sie dürfen auch nicht durch Äste verdeckt werden. Und so sollte auch unser ganzes Leben sein, als Männer und Frauen Gottes, als Familie Gottes. So muss unser Leben und Wandel klar und deutlich sichtbar sein als Zeichen für die Nachbarn. Sag ich mal, auch hier, wenn wir den Kindern eine gute Erziehung erteilen, Ich kann es mir ja gar nicht anders vorstellen, dass auch die Lehrer das sehr schätzen, dass sie wissen, das Kind sitzt ruhig, es passt auf und ist dann nicht an vorderster Spitze mit Unruhen anzustiften in der Klasse und so weiter. Aber wenn wir auch so Gott dienen von ganzem Herzen, dann bleibt es ja auch nicht aus, dass man da oder dort Widerspruch erlebt und erfährt. Aber hier heißt es nach der Elberfelder Übersetzung, wir sind zu Zeichen und zu Vorbildern. Also als Familie Gottes sind wir auch gefordert, Vorbilder zu sein, zu Vorbildern in Israel vor Jehova der Heerscharen. Und dieses Wort sollte uns als christlichen Eltern sehr hell aufleuchten. Das ist wichtig. Mangelhaftes Gottdienen bei den Eltern hat ja negative Folgen. Und ich konnte es ja jetzt auch über die Jahrzehnte hinweg beobachten, wo da Eltern vielleicht auch nur unregelmäßig zum Gottesdienst bekommen. So steht mir ein Elternpaar bei uns aus der Gemeinde vor Augen. Da, ich glaube, da waren auch 4 Kinder. Da kommt kein Kind mehr, schon lange nicht. Andere Eltern zum Beispiel kamen oder kommen vielleicht auch jetzt noch immer so mittwochs 14-tägig vielleicht so im Durchschnitt. Ja, will ich mal so sagen, ein Kind ist bekehrt oder ist wahrscheinlich bekehrt, das andere kommt ab und zu. Ich will nur damit sagen, wie wichtig es doch ist, dass die Kinder bei uns Eltern sehen, da ist das Pflichtbewusstsein vorhanden, ich muss im Haus Gottes sein. So wie Christus es ja als 12-Jähriger gesagt hat, wisset ihr nicht, dass ich da sein muss, in meines Vaters Haus. Das müssen die Kinder lernen, auch von Kindheit an und auch, wie gesagt, wenn sie noch klein sind, dass sie wissen, sofern es nur möglich ist, wenn da keine Krankheit ist und dergleichen, sind wir im Haus Gottes und nicht mit so ja, halbgewichtigen, so will ich es mal sagen, Ausreden, wo die Kinder vielleicht merken, naja, und auch sehen, sie könnten im Haus Gottes sein, aber sie sind eben nicht. Vater und Mutter, wir sind durch das unvergängliche Wort Gottes wiedergeboren und können nur durch das unvergängliche Wort Gottes geistliches Leben erhalten. Und dazu gehört eben der Gottesdienstbesuch, dazu gehört das Bibellesen, das Gebet und viertens auch das Ausleben. Das muss alles zusammen vorhanden sein in unserem Gott dienen. Und ich glaube, manche negativen Dinge in der Gemeinde würden sich nicht so ausbreiten oder einschleichen, wenn die Eltern auch vor Gott und auch den Kindern ein Vorbild wären oder ein noch besseres Vorbild wären. Es ist in diesem Zusammenhang auch zu erwähnen, dass man allgemein Ermahnungen, Hinweise aus dem Worte Gottes annehmen sollte. Und wenn jetzt Ermahnungen im Gottesdienst geschehen und man kommt nach Hause, sitzt am Sonntagsmittagstisch und dann vielleicht der Vater sagt, naja, was der Bruder da wieder heute gebracht hat, sehe ich nicht so. Die Mutter pflichtet vielleicht noch ein bisschen dabei. Was geschieht dann? Nun, dann werden die Kinder und Jugendliche die Achtung vor der Wortverkündigung verlieren und werden das nicht mehr ernst nehmen. In ihrem Herzen erwächst dann so eine gewisse Abneigung gegen den einen oder anderen Bruder, der auch in der Wortverkündigung stehen. Wir lesen im 1. Petrusbrief 1, im letzten Vers. Ich hatte das bei uns in der Bibelstunde letzten Mittwoch betrachtet. Das von dem Wort des Herrn die Rede, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Und manche, die bringen das einfach nicht so richtig in Zusammenhang. Das, was verkündigt wird, dann mögen sie sagen, na, das hat ja nur der gesagt. So, aber hat er sich nicht auf Gottes Wort berufen und hat im Grunde genommen nicht doch recht? Und wer hat die erste Pfingstpredigt gehalten? Der einfache Fischermann, Petrus, kein bekannter Mann. Der hat die erste Pfingstpredigt unter der Vollmacht des Geistes Gottes gehalten. Das ist das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Und alle christlichen Heime tun gut daran, wenn sie auch zu Hause den Kindern es sagen, mein liebes Kind, das ist das Wort, das uns verkündigt wurde. Daran wollen wir festhalten. Das ist wichtig von uns, für uns. Und wenn vielleicht oder da oder dort man auch vielleicht eine andere Meinung mal hat, aber dann sollte man das nicht vor den Ohren der Kinder diskutieren. Ich meine, ist ein Lehrpunkt falsch ausgelegt worden, da haben wir auch die Freiheit, das zu korrigieren und sagen, die und die Stelle sagt so und so, also die Aussage ist nicht biblisch, kann ich nicht mitgehen. Das ist wieder jetzt was ganz, auch was anderes. Aber wenn, sage ich mal, wiederholt zu Hause gegen das verkündigte Wort Gottes gesprochen wird, dann braucht sich niemand wundern, wenn der geistliche Stand auf Talfahrt geht und das geistliche Leben immer mehr und mehr abnimmt. Niemand ist fehlerfrei, auch nicht als Eltern. Wir machen manchmal Fehler in der Erziehung und manches tut uns auch leid und wir korrigieren es auch in Gegenwart der Kinder oder zu den Kindern, wo es erforderlich ist, und bitten Gott auch für die Zukunft besser zu tun. Und wir wollen Gott immer wieder um Weisheit bitten für die Erziehung, denn das brauchen wir, und wollen uns immer wieder Gott nahen. Ich habe es, glaube ich, vielleicht hier auch schon mal vor 3 Jahren gesagt oder auch so dann und wann schon mal, als ich noch nicht verheiratet war, habe ich auch immer schon gebetet, Gott, hilf, dass auch wenn ich Kinder haben sollte, die Gott dienen. Und wenn ich immer wusste, meine Frau ist schwanger, dann habe ich ab dem Zeitpunkt, wo ich es wusste, immer einmal im Monat gefastet und Gott gebeten, Gott, hilf dem Kind, dass es dir auch dient und nachfolgt und nicht verloren geht. Nun die Frage, kannst du auch sagen, siehe, hier bin ich und die Kinder? Und wenn nicht, dann bete, flehe ernst, rufe den Allmächtigen an, denn es kommt einmal der Tag, manchmal früher oder später, dass Groß und Klein vor Gott stehen werden. Offenbarung 20, die Verse 11 und 12. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Wir können das einmal so nehmen, die großen Mächtigen der Erde und die armen Arbeiter, Bettler. Aber doch auch so, die Großen, die Erwachsenen und auch die Jugendlichen, die Kinder, wir werden einmal alle vor Gott stehen. Und dabei denke ich auch daran, es ist ja selten, aber dann und wann wird auch Vater oder Mutter sehr früh aus dem Leben gerissen durch einen Unfall oder Krankheit, und man hat vielleicht noch das ein oder andere kleine Kind, das zurückgelassen wird. Kann manchmal ganz plötzlich kommen. Und dann wäre ja auch die Frage, Vater oder Mutter, hast du bis zu dem Zeitpunkt dein Bestes getan in der Erziehung? Kannst du auch sagen, hier bin ich. Gott, du rufst mich jetzt sehr früh, aber hier bin ich und meine Kinder, und dass man auch diesbezüglich ruhig scheiden könnte, um zu sagen, hier sind auch meine Kinder. Ich habe mein Bestes getan in der christlichen Erziehung. Tue, was du kannst, sei ein Vorbild, und besser noch, seid mit der Familie in der Gemeinde ein Vorbild. Ist das wichtig? Ja, ich meine schon. Dass auch andere Geschwister, andere Eltern, andere Familie sagen können, die Geschwister sowieso, das ist in Ordnung. mit der Familie, auch mit der Erziehung. Sie sind respektvoll den Eltern gegenüber, sind gehorsam, machen auch nicht vielleicht mit allem mit, was die anderen manchmal da so machen oder weniger Gutes ausführen. Und so möge Gott euch helfen. Gott segne euch, Mütter und Väter, und dass ihr, oder auch denen, die einmal Väter und Mütter werden wollen, dass Gott euch darin hilft, in allem, dass jeder einmal sagen kann, siehe, hier bin ich, und die Kinder, die du mir gegeben hast, ich habe mein Bestes vor dir getan. Amen.
Wir haben den Gedanken gehört, siehe, hier bin ich und die Kinder. Ich denke, da ist jeder von uns angesprochen, ob wir Kinder haben oder keine Kinder haben. Ein Wort, das uns alle wertvoll ist. Der Bruder hat gesprochen über, dass wir bestimmte Konsequenzen, also der Dingen der Erziehung, dass wir konsequent sein sollen. Und das kann ich nur so bestätigen. Vielleicht nur noch mit dem Satz, dass die Kinder trotzdem unterschiedlich sind. So, und da brauchen wir ganz viel Weisheit. Man sagt dem einen Kind und genauso auch dem anderen Kind genau das Gleiche. Und doch gibt es hier Unterschiede. Und wir lesen ja in Jakobus 1, wem der Weisheit mangelt? Der darf zu Gott kommen. Und ich denke, von der Weisheit werden wir nie genug haben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt des Gebets. Dass wir nicht nur ein Schema haben, gewisse Prinzipien, wie wir auch die Kinder erziehen, sondern diese Weisheit für jedes Kind sozusagen, wie wir den Schlüssel finden, ja, sage ich mal zu jedem Kind, das muss wirklich so von Gott erbeten sein. Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, weil der Bruder auch das Thema der Gottesfurcht auch angesprochen hat. Ich denke, es reicht nicht nur aus, dass wir sagen, ja, so in der Welt allgemein, ja, nimmt die Gottesfurcht ab. Da sind wir auch gefordert in der Erziehung auch der Kinder. Wir hatten so eine Situation, ich kann jetzt nicht sagen, wie alt jetzt damals der Sohn war, aber ich habe mich da zum Gebet zurückgezogen und die Tür war abgeschlossen und der rennte einfach rein und also wollte irgendwas berichten. Das war jetzt nichts so, ich sag mal, Wichtiges, für ihn wahrscheinlich schon wichtig, aber so, ich habe dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, weißt du, so, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Zimmer gehe und die Tür abschließe, so, dann ist das eigentlich angebracht, dass du klopfst, ne, und dann kannst du reinkommen. Oder wenn du siehst auch, dass jemand betet, ich meine, wir werden als Eltern selber das beurteilen können, wenn das Kind sich irgendwie wehgetan hat, dann werden wir da schon zu Hilfe kommen. Aber manchmal kommen Kinder mit einfachen Dingen. Und hier, denke ich, gilt es auch, dass wir den Kindern diese Gottesfurcht beibringen. Wenn jetzt jemand betet, dass es nicht einfach so hingehen kann und belanglose Dinge einfach auch berichten kann. Ich denke, da sind wir in diesen Kleinigkeiten auch gefordert. Und so sind es, denke ich, viele Punkte. Und Gott möge auch diese Botschaft auch weiterhin an unseren Herzen segnen. Und mir kam, als der Bruder so auch gesprochen hat, dass manche Eltern auch relativ jung aus dem Leben herausgerissen werden. Und keiner weiß natürlich auch von uns, ja, wie lange Gott uns gesetzt hat. Aber wir kommen immer wieder zu dem Punkt, dass wir die Zeit auskaufen sollten. Und nicht so sagen, ne? So allgemein denkt man, ne? So später oder sonst wie, ne? Dann wird es irgendwie, jetzt sind sie noch zu klein oder sonst wie. Aber mit Gottes Hilfe wollen wir jeden Tag, jede Gelegenheit nutzen, einfach bewusst sich machen, dass wir wenig Zeit haben. Lasst uns auch hier nochmal jetzt stille zum Gebet werden und uns am Gebet beteiligen.